Die GPGE präsentiert die Expertise-Piraten. Kindermedizin zum Hören. Mit Georgia Ortner und Kai Hensel. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Für die Inhalte dieses Podcasts sind ausschließlich unsere Moderatoren und Gäste verantwortlich. Sie unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches. Änderungen sind vorbehalten.
Willkommen zu einer neuen Episode der Expertise-Piraten, dem Pädiatrie-Podcast der GPGE. Heute geht's um Kinderschutz und zu Gast haben wir Herrn Professor Dr. Jörg Fegert. Er ist ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum in Ulm. Er hat den klinischen Schwerpunkt neben vielen anderen Kinderschutz und dafür ist er heute hier. Er ist Leiter der Policy Division der European Society of Child and Adolescent Psychiatry. Er ist Sprecher des Zentrums für Traumaforschung und im Vorstand der Deutschen Traumastiftung. Außerdem Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen und berät da direkt die Bundesregierung. Und nebenher ist er auch noch leitender Redakteur bei mehreren wissenschaftlichen Journals. Die Liste würde noch viel weitergehen. An der Stelle haben wir jetzt erstmal Schluss gemacht. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Guten Tag, Herr Professor Fegert.
Ja, guten Tag, Herr Hensel und Frau Ortner.
Genau. Und außerdem haben wir Frau Dr. Georgia Ortner im Studio, die mit uns das Gespräch führt. Hallo Georgia.
Hallo lieber Kai. Hallo Herr Professor Fegert.
Und heute geht's um Kinderschutz und das nehmen wir ins Spotlight.
Heute im Spotlight.
Jetzt haben wir Sie schon vorgestellt und das Thema Kinderschutz als Thema. Vielleicht können Sie sich noch kurz persönlich bei uns vorstellen.
Ja, ich bin Kinder- und Jugendpsychiater und eigentlich in meiner ersten Arbeitswoche in der Klinik als ganz junger Assistent hatte ich ein Mädchen, was sich in der Ambulanz mir anvertraut hat, dass es sexuell missbraucht wurde. Das ist jetzt schon über 30 Jahre her. Damals war das Thema in Deutschland eigentlich noch gar nicht geläufig. Ich wurde dann in eine Bibliothek geschickt, weil damals gab es noch gar nicht kein Internet. Und seit dieser Zeit ist eigentlich Kinderschutz und was wir zum Schutz von Kindern in unserer klinischen praktischen Arbeit tun können, mein Herzensthema. Da kam dann natürlich mit der akademischen Entwicklung dann viel Forschung dazu. Aber der Ausgangspunkt war eigentlich die klinische Herausforderung und nicht zu wissen, was zu tun ist.
Mhm. Ich hoffe, das können wir in unserer heutigen Folge so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und dass Sie in Ihrer langen Karriere bis jetzt einige Erkenntnisse gewonnen haben, die Sie mit uns teilen können. Georgia.
Genau, ein Herzensthema sicherlich. Ein zweites Herzensthema könnte möglicherweise eine karitative Organisation sein, wohltätig oder ein gemeinnütziges Projekt oder so, das Ihnen am Herzen liegt. Gibt es da etwas, was Sie uns heute mitgebracht haben?
Ja, ich bin ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen engagiert, aber das Zentrale heute ist für mich der Verein Dazugehören e.V., weil es für ganz viele Kinder, die Misshandlung erfahren haben, die gemobbt wurden, die ausgeschlossen sind, eigentlich der Herzenswunsch ist, eben nicht ausgeschlossen werden, sondern dazugehören zu können. Und wir reden immer in so den erwachsenen Worten Teilhabe, so steht es in den Gesetzen, Teilhabeförderung. Aber wenn man Kinder fragt, dann sagen die, ich möchte dazugehören. Und dieser Verein erreicht mittlerweile in Deutschland über einen Newsletter, den man auch abonnieren kann, über 6.000 Fachkräfte, weist auf Veranstaltungen, Fortbildungsveranstaltungen hin und der ist eine Fachgesellschaft, aber interdisziplinär aufgestellt. Also wir wollen im Prinzip verschiedene Fächer zusammenbringen, die sich dafür einsetzen, dass Kinder zum Beispiel mit Behinderungen, mit Benachteiligungen eine Teilhabe in dieser Gesellschaft haben können. Ich habe das heute ausgewählt, weil in der Corona-Zeit es eigentlich noch mal viel, viel wichtiger geworden ist, weil die Schere in der Teilhabe auseinandergegangen ist. Manche Kinder sind ganz gut durch diese Zeit gekommen, aber die, die vorher schon Unterstützung brauchten, die zum Beispiel Schulbegleitung brauchten, um überhaupt Inklusion zu verwirklichen, für die war Corona wirklich eine extrem schwierige Zeit.
Was begeistert Sie im Kinderschutz in der Medizin? Ich verstehe total gut, dass das Ganze losging mit einem speziellen Fall. Gott sei Dank bei Ihnen. Daran schlossen sich ja viele, viele Jahre an, in denen Sie vielen Kindern geholfen haben. Warum sind Sie dran geblieben? Was begeistert Sie daran?
Ja, die WHO hat es in ihrem Report für die europäische Region ziemlich platt und sehr amerikanisch-ökonomisch gesagt. Aber das ist ein Bereich in der Medizin, wo wir mit Investments von relativ wenig Geld noch riesige Fortschritte machen können. Wir haben ja manche Bereiche, wo wir quasi so viel technisch umgesetzt haben, dass es schwierig ist, noch irgendwo ein Quäntchen mehr therapeutisch rauszuholen. Hier haben wir so europaweit, selbst in den reichen Ländern, solche Defizite, ja, dass eine Standardfortbildung in dem Bereich, dass überhaupt das Thema ansprechen, die gesetzlichen Veränderungen, die wir in den letzten Jahren erreicht haben, wirklich noch einen Unterschied machen. Und das ist was, was mich eigentlich bis heute frisch hält und motiviert, weil es hier einfach so viel zu tun gibt. Und ich war zum Beispiel 2010 geschockt, als der sogenannte Missbrauchsskandal dann losgegangen ist. Und viele Politiker sagten, jetzt hören wir zum ersten Mal davon. Wir hatten da schon 20 Jahre immer wieder auf diese Themen hingewiesen, aber sie sind halt nicht auf der ersten Seite in den Zeitungen besprochen worden. Und so hat sich doch in dem Bereich, denke ich, sehr viel geändert. Und das ist, glaube ich, wichtig für unsere Gesellschaft. Ein letzter Punkt dazu. Die Weltgemeinschaft hat sich ja Nachhaltigkeitsziele vorgenommen, also die Sustainable Development Goals. Und eines dieser Ziele ist das Ziel 16.2, nämlich gewaltfrei aufwachsen. Also wir sehen es eigentlich auf der ganzen Welt als eine zentrale Voraussetzung für ein menschenwürdiges Leben, dass Kinder gewaltfrei aufwachsen können. Und sich dafür zu engagieren, ist einfach was Tolles. Man bekommt auch viel Feedback, auch von Betroffenen. Wir arbeiten viel auch mit betroffenen Erwachsenen, zum Beispiel in Beiratsfunktionen, weil die Erfahrungsexpertise natürlich auch wichtig ist bei der Gestaltung von Projekten. Und das Schöne an unseren Berufen, wo wir mit Kindern arbeiten, ist einfach, wie viel Kinder doch auch von Hilfe profitieren können, wie viel Therapie in dem Alter noch ausrichten kann und was wir wirklich schaffen können, wenn wir rechtzeitig intervenieren und Hilfe leisten.
Also ein langer Hebel, den man hat, wenn man ihn an der richtigen Stelle richtig umsetzt. Das klingt gut.
Genau.
Herr Professor Fegert, wenn wir uns vorstellen, dass im Alltag eines ambitionierten Kinderschützers ein niedergelassener Kinderarzt anruft wegen eines zum Beispiel 4 Jahre alten Kindes, welches seiner Meinung nach Zeichen einer Vernachlässigung aufweist, dann ist das einer der Momente, wo man eigentlich ihm schon dazu gratulieren muss, dass er das wahrnimmt, weil ich Vernachlässigung immer so ein ganz super wichtiges Thema finde, was aber gar nicht so einfach in der Handhabung ist. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Naja, wenn ich blaue Flecken habe, dann habe ich irgendwie einen eindeutigen Befund, dann kann ich den dokumentieren. Das ist natürlich bei Teilen der Vernachlässigung auch so. Wenn ich zum Beispiel einen Dental Neglect habe, der relativ häufig ist, also ein Gebiss, was vielleicht schon fault und wo wirklich dringend eine Sanierung notwendig ist, dann habe ich ja auch handfeste Belege. Dann muss ich nur noch quasi als Pädiater das auch ansprechen und nicht denken, vielleicht merkt es der Zahnarzt. Ja? Das große Problem bei Vernachlässigung ist ja oft auch, dass halt nicht regelmäßig zum Arzt gegangen ist und dass man einfach nicht sicher sein kann, dass diese ganzen Sachen, die man bei körperlicher Vernachlässigung wahrnehmen kann, auch Entwicklungsstörungen, wenn Kinder nicht so gedeihen, also nicht nach der Perzentilenkurve wachsen und so weiter, dann muss man sich das Puzzle zusammensetzen. Es ist nicht so akut wie eine körperliche Misshandlung und es erschreckt viele nicht so emotional wie der sexuelle Missbrauch. Aber es ist eine der verbreitetsten Misshandlungsformen und sie hat einfach à la longue für die Entwicklung eines Kindes wirklich oft eine riesige Beeinträchtigung, die das mit sich bringt. Und bei der emotionalen Vernachlässigung, da ist es dann schon schwieriger. Da haben wir vor Jahren mal auch ein Projekt gemacht, wo wir versucht haben, die Hilfskräfte in den Wartezimmern quasi eher zu schulen, weil eine Sprechstundenhilfe beim Kinderarzt, eine Krankenschwester in der Ambulanz kriegt mehr Eltern-Kinder-Interaktion mit als der Kinderarzt, der oft das Kind dann schon vorbereitet zur Untersuchung serviert bekommt. Und da ist es eigentlich ganz wichtig, dass man im Team, was Kinder versorgt, auch ein Verständnis hat und die Erlaubnis gibt als Ärztin und Arzt, ich möchte hören, wenn euch eine komische Interaktion auffällt, wenn Eltern rüde sind zu ihren Kindern, wenn Eltern nicht auf die Kinder aufpassen. Wir haben ja auch wirklich tatsächlich emotionale Misshandlungen mit Herabsetzung von Kindern. Das sind alles Dinge, die man in einem Wartezimmer, gerade wenn die Leute anfangen, ungeduldig zu werden, sehr, sehr gut beobachten kann. Das heißt, wir brauchen eine Sensibilität, die manchmal auch den Ablauf quasi, der bei uns ja in der Medizin sehr getaktet ist, stört. Und deshalb sage ich, wir müssen das explizit erlauben, dass wir das wissen wollen und dass wir dann nochmal wirklich schauen, was ist der Stand. Ja? Oft sind es bei den Kindern, die vernachlässigt sind, Entwicklungsverzögerungen. Gerade die Sprachentwicklung ist ja ein sehr, sehr sensibler Bereich. Es sind eine körperliche Ungepflegtheit, das kann immer auch mal eine andere Ursache haben. Vielleicht ist die Heizung ausgefallen, man konnte nicht duschen und waschen. Aber wenn das systematisch vorkommt, wir haben häufig Wechsel von Ärzten, so ein gewisses Doktor-Hopping, die U-Hefte sind nicht ausgefüllt. All diese Dinge muss man sich ein bisschen zusammenpuzzeln. Und dann ist es ganz wichtig, diesen Eltern, die ja manchmal auch vielleicht gar nicht so böswillig sind, als unbedarft sind, mit denen wirklich ein Konzept zu entwickeln, was man jetzt mit dem Kind machen kann. Und das steht auch im Bundeskinderschutzgesetz ja so drin, dass wir zuerst mal schauen können, was können wir mit unseren Möglichkeiten. Und wenn ich ein Kind mit einer starken Entwicklungsverzögerung habe, dann kann ich das ja versuchen, zum Beispiel in einem sozialpädiatrischen Zentrum anzubinden oder zum Beispiel, wenn die Familie erhebliche Probleme hat, versuchen die Familie zu motivieren, dass sie zum Jugendamt gehen und meine Familienhilfe in die Familie bringt. So weit, so gut. Man muss dieses Repertoire ein bisschen kennen und empfehlen. Ich glaube, da kann man mit vielen Familien arbeiten. Das Schwierige ist immer, wenn eine Familie das überhaupt nicht einsieht. Und sobald man das anspricht, auch quasi schon mit einem Fuß weg ist und sagt, also wenn Sie mir so kommen, dann gehe ich zu einem anderen Arzt. Ich wollte ja jetzt nur das und das versorgt haben. Ja? Und das andere geht Sie nichts an. Und das, wir waren alle Spätentwickler, das Kind kommt schon und so weiter. Und da sind wir dann in dem großen Dilemma, dass wir eigentlich prüfen müssen, haben wir gewichtige Anhaltspunkte für eine Vernachlässigung im Sinne einer Kindesmisshandlung. Wir haben ja im Prinzip die 5 Misshandlungsformen, sexueller Missbrauch, emotionale Gewalt, körperliche Gewalt und die 2 Vernachlässigungsformen, das gibt die 5 zusammen, nämlich die körperliche Vernachlässigung und die emotionale. Und da müssen wir nicht überzeugt sein, wir führen keinen Gerichtsprozess im Kopf, aber die Punkte, die ich jetzt gerade genannt habe, also im Prinzip Dental Neglect, eine Wachstumsverzögerung, die Sprachentwicklungsverzögerung und so weiter, die reichen aus, um dann zu sagen, hier brauche ich Hilfe von außen. Und wenn die Eltern nicht mitmachen, muss ich mich eventuell auch gegen den Willen der Eltern zum Beispiel ans Jugendamt wenden.
Kommen wir zum ersten Fall.
Es geht in diesem Fall um einen 4 Jahre alten Jungen, der mit Zeichen einer Vernachlässigung vorgestellt wird. Dem Kinderarzt wird er vorgestellt, weil er einen Zeckenbiss am Hoden hat. Und bei der körperlichen Untersuchung fällt dann dem Kinderarzt auf, dass das Kind nicht nur dieses akute Problem hat, sondern, Herr Professor Fegert hat es gerade schon so ein bisschen skizziert, in einem sehr schlechten Pflegezustand zu sein scheint, unangenehm riecht, möglicherweise auch seine Eltern, zumindest gibt es diesen unangenehmen Geruch in dem Raum. Der Dental Neglect, der wird auch wahrgenommen und beim Blick ins U-Heft fällt dann einem auf, dass die U7a und die U8 zumindest nicht vollständig dokumentiert sind. Weiter durchblättern beim U-Heft sehen wir, dass eine gewisse Perzentilenflucht sich zeigt. Man hat irgendwie als betreuender Arzt so ein gewisses schlechtes Gefühl und möchte aber natürlich die Eltern im Boot haben, um im Sinne des Kindes das Kind zu schützen. Herr Professor Fegert, haben Sie ein paar Tipps, wie man in dieser speziellen Situation auf die Eltern zugehen kann? Wie gehen wir konkret vor? vor? Wie können wir sie am besten mit ins Boot ziehen, um mit ihnen gemeinsam die nächsten Schritte dann zu durchschreiten?
Naja, das Wichtige ist, dass man anspricht, was man sieht. Also viele erschrecken ja, wenn sie so einen Befund haben. Es riecht auch unangenehm und es ist den Leuten unangenehm, damit umzugehen. Aber wir müssen ansprechen, den Zustand des Gebisses. Wir müssen fragen, wer ist der Zahnarzt? Wann waren Sie zum letzten Mal mit dem Kind beim Zahnarzt? Was machen wir jetzt da in diesem Bereich? Da lernt man die Eltern schon kennen, ob sie bereit sind zu kooperieren und ob sie ein Programm mitmachen würden. Bei diesem Kind hätten wir ja jetzt Verschiedenes zu tun. Wir müssten das Gebiss sanieren. Ja, das ist, also wenn die Zähne weiter faulen, wenn vielleicht Herde dort streuen, dann wird es sogar irgendwann kardialgefährlich. Also das muss abgeklärt werden. Das muss man den Eltern aber auch erklären, dass das nicht jetzt rausfault und irgendwann kommt dann halt das zweite Gebiss, sondern dass man sich jetzt um diese Zähne kümmern muss. Und da merkt man schon, wie die Eltern mitarbeiten. Was häufig wichtig ist, ist objektive Dinge einzubringen. Also wenn ich eine Perzentilenkurve aufmale und den Eltern zeigen kann, wie die normale Entwicklung ist und dass es hier abweicht, dann ist das irgendwie nichts Moralisches, sondern dann kann ich klar begründen, da machen wir uns Sorge um die Entwicklung des Kindes. Ja? Da brauche ich nicht über Konzepte wie Failure to Thrive und so weiter reden, sondern ich zeige einfach objektiv die Kurve und sage, da müssen wir schauen, was braucht es an Förderung für dieses Kind. Und dann kann man die Sprachentwicklung und sagen, da ist ihr Kind auch hinterher. Ich glaube, wir brauchen für dieses Kind mehr Förderung und Unterstützung. Und dann hat man eigentlich die Punkte zusammen, um mit den Eltern zu besprechen, ob sie bereit wären, hier Hilfe anzunehmen. Und gerade wenn es um solche komplexen Hilfen geht, ist es immer einfacher, in eine Institution zu gehen, die mehreres anbieten kann. Deshalb habe ich vorhin schon sozialpädiatrische Zentren angesprochen, weil dieses Kind wird wahrscheinlich Logopädie brauchen wegen der Sprachentwicklung. Es braucht einen psychologischen Blick, es braucht einen medizinischen Blick, der regelmäßig draufschaut. Und es ist differentialdiagnostisch wahrscheinlich auch noch was zu machen. Und da kann man sehen, schaffen wir die Eltern dahin zu bekommen.
Was ist, wenn nicht? Was ist, wenn die sich sträuben?
Wenn nicht, muss ich den Eltern im Prinzip die Gesetzeslage erläutern und den Eltern sagen, dass ich von Berufswegen auch gehalten bin, wenn ich gewichtige Anhaltspunkte habe. Deshalb habe ich vorhin diesen Begriff so betont, weil das ist mir heute ein Take-Home. Das werde ich immer wieder quasi durchhämmern in diesem Podcast. Wenn ich wirklich für mich als Arzt gewichtige Anhaltspunkte zu haben, hier von der Vernachlässigung auszugehen, und das haben wir in diesem Fall, dann muss ich entweder schaffen, dass ich den Eltern und dem Kind in meinem System mit meinen Möglichkeiten, mit der Hilfe von Kollegen helfen kann. Und wenn die Eltern nicht machen, dann bin ich befugt, eine Meldung an das Jugendamt zu machen. Das heißt, wir wissen ja alle, einer unserer großen Trumpfkarten ist die ärztliche Schweigepflicht. Ja, deshalb haben ja so viele Patienten zu uns Vertrauen. Aber die Schweigepflicht hat ihre Grenzen genau da, wo es um eine Kindeswohlgefährdung geht. Und da denke ich, ist in so einem Fall es wichtig, dass ich so einer Mutter erläutere, ja, dass ich mich dann gezwungen sehe, Kontakt mit dem Jugendamt aufzunehmen. Das wird die natürlich empören. Trotzdem sollten wir hier mit offenem Visier arbeiten. Ja, ganz klar sagen, wir müssen jetzt schauen, wie das Kind Hilfe bekommt und wir müssen hier zu einer Hilfeplanung kommen. Und dann kann man, das ist der, ich nenne jetzt auch mal die Norm, das kann man vielleicht ja auch in Materialien damit einstellen, das ist der Paragraph 4 KKG. Und der regelt für Berufsgeheimnisträger, wie wir es in den Heilberufen sind, die Befugnis, sich an das Jugendamt zu wenden in solchen Fällen. Das heißt, die strafrechtliche Norm, die die Schweigepflicht schützt, heißt ja, wer unbefugt Anvertrautes weitersagt. Ja? Und es gibt spezielle Befugnisse, die haben wir auch im Recht zu Geschlechtskrankheiten und so weiter. Also es gibt ein paar Befugnisse, wo Ärzte befugt sind, die Schweigepflicht zu brechen und damit keine Straftat begehen, weil es dann eben kein Bruch ist, sondern wir entsprechen unserer ethischen Verantwortung und unseren Garantenpflichten gegenüber Kindern.
Können Sie kurz umreißen, was so das Arsenal ist, was das Jugendamt denn macht? Also die sind ja jetzt erstmal, sollen die ja helfen. Und viele Eltern haben ja dann so ein bisschen das Gefühl oder möglicherweise die Angst, oh, das Kind wird weggenommen. Das ist ja nur die Ultima Ratio, die ja selten zum Glück überhaupt gespielt werden muss. Was erwartet die denn da und was kann man denn auch sagen als Hilfestellung? Was bedeutet das?
Das ist wichtig, dass Sie das sagen, Herr Hensel, weil die Vorstellung des Jugendamts als Kinderklau, die ist bei vielen Eltern da, leider aber auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben mal Umfragen bei Ärzten gemacht und auch viele Ärzte denken, das Jugendamt kommt dann und nimmt die Kinder raus. Ja, eben das ist die Ultima Ratio. In einem Vernachlässigungsfall würde das Jugendamt, das meistens diese Familien auch schon kennt, muss man noch mal dazu sagen, einen Hausbesuch machen und überhaupt mal schauen, wie ist die Situation. Dann würde das Jugendamt feststellen, das Kind war bis vor einem halben Jahr noch in der Kita, ist aber nicht mehr hingebracht worden, weil Gebühren offen waren oder irgendwas. Also man würde gucken, wie man für dieses Kind wieder einen Alltagsrahmen hinbekommt, wie die Familie vielleicht eine Familienhilfe bekommt. Dieses ganze Repertoire von Hilfen steht in den Paragraphen 27 fortfolgende des Sozialgesetzbuchs Römisch 8, also Kinder- und Jugendhilfe. Und da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, individuell zu fördern. Und bei der Hilfeplanung werden die Eltern auch einbezogen. Und nur wenn quasi die Bedrohung des Kindeswohls so weit geht, dass eine unmittelbare Gefahr droht, dann sind wir an der Schwelle, wo man über eine Inobhutnahme nachdenkt. Das ist häufig bei einer Vernachlässigung, die ein schleichendes Geschehen ist, zunächst nicht der Fall, sondern da wird man immer versuchen, durch so Hilfen, wie ich es gerade beschrieben habe, versuchen, das Kind besser zu fördern. Wir haben ja auch in vielen Städten gute frühe Hilfen im Angebot, aufsuchende Hilfen. Und das wäre hier der Ansatzpunkt. Und da hat die Jugendhilfe wirklich ein breites Repertoire der Unterstützungsmöglichkeiten.
Jetzt haben Sie schon viele gute, ganz konkrete Tipps gegeben, was man machen kann. Also objektivieren und sagen, guck mal, die Perzentile, das fällt ab. Und guck mal, das ist echt ein Problem mit der Sprachentwicklung. Also das ist ein gutes Do. Was wären denn Don'ts? Wovon sollte man denn absehen in der Kommunikation in so einer ersten Situation?
Don't blame the mother. Wenn Sie so ein Gebiss sehen, haben Sie in sich so eine Wut. Mhm. Ja? Also Kinderschutz ist ganz häufig eine Sache, die affektiv ist. Und wir haben teilweise auch an der medizinischen Kinderschutz-Hotline Anfragen von Kolleginnen und Kollegen, die sich einfach so fürchterlich aufregen, die einfach einen kollegialen Ansprechpartner brauchen, um sich auch zu sortieren, weil sie nicht fassen können, wie man so mit einem Kind so umgehen kann. Und ich glaube, das ist das häufigste Arbeitshindernis in dem Bereich, dass wir moralisieren, dass wir die Eltern spüren lassen, dass wir das überhaupt nicht billigen, was sie machen. Und vielleicht sind wir auch manchmal zu überzeugt von dem, was wir vorschlagen würden. Wir haben nämlich oft auch Anfragen, ich habe denen doch jetzt die Impfung oder das und das empfohlen, die machen das nicht, ist das nicht schon Kindesmisshandlung? Kann ich die Eltern nicht dazu zwingen? Mhm. Und das ist mir schon nochmal sehr wichtig zu sagen, dass Eltern aus gutem Grund im Grundgesetz in Artikel 6 die Erziehung und solche Entscheidungen für ihr Kind als ein großes Privileg haben und dass das staatliche Wächteramt, also wir alle, eigentlich erst ins Spiel kommen, wenn es um eine direkte Kindeswohlgefährdung geht. Ja, und wir können nicht mit dem Kopf durch die Wand, ja, sondern wir müssen immer wieder versuchen zu erklären und wir müssen versuchen, diese Eltern mit an Bord zu bringen. Und viele merken das ja auch, dass das nicht reicht, was sie hinkriegen. Mhm. Ja, und wenn wir da eine Beziehung aufbauen können, dann ist das ganz wichtig. Wichtig ist auch, Bedürfnisse von Eltern zu sehen. Wir haben viele Erfolge in der Arbeit, zum Beispiel mit depressiven Müttern, die kognitiv ganz gut verstehen können, was ihre Kinder brauchen, die aber emotional es nicht schaffen, zurückzulächeln, gerade bei den kleinen Babys, sodass es schon früh dann zu Bindungsschwierigkeiten gibt. Und wenn man denen im Videofeedback zeigen kann, wie ein Kind reagiert auf Ansprache, dann kann man statt einem Teufelskreis einen positiven Kreis initiieren, wo das Baby der Mutter so viel zurückgibt, dass sie sich dem gar nicht entziehen kann. Und das ist oft diese Kleinarbeit, die man macht, die aber dann auch so befriedigend ist und erfüllend ist, weil man wirklich eine verfahrene Situation eigentlich umdrehen kann in eine positive Richtung. Also Moral rausnehmen, sich objektiv die Befunde anschauen und dann aber nicht stehen bleiben, dann überlegen, wie überzeuge ich jetzt die Eltern, dass sie mitmachen.
Ein Kollege, der selbst auch Kinderschützer ist, hat über den Kinderschutz mal gesagt, dass Kinderschutz per se keinen Spaß machen muss. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jeder einzelne Kinderschutzfall irgendwie auch mit einem selbst was macht. Also da muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen lösen. Gibt es irgendwelche objektiven Scores jetzt, gerade beim Thema Vernachlässigung, die man in der Notaufnahme bereits schon anwenden könnte, um überhaupt das screenen zu können, dass man da vielleicht nochmal genauer hingucken sollte, gerade wenn man ein bisschen Zeit hat, weil die Wartezeit etwas länger ist. Und wenn es die nicht gibt, woran denken Sie, woran das liegen könnte?
Ja, das ist immer der Wunsch, dass man Instrumente hat, die einem das Hingucken und das Sprechen ersparen. Natürlich habe ich objektive Scores. Wir haben ja quasi die Perzentilenkurven angesprochen. Also wir haben klare Entwicklungsparameter, wir haben auch Entwicklungstests, also wir können schauen, wie ist die motorische Entwicklung, wie ist die sprachliche Entwicklung, für all das gibt es objektive Scores. Aber wir haben quasi nicht ein Punktesystem, wo wir aufaddieren können und ab da ist es Misshandlung und dort ist es nicht. Sondern wir müssen uns den Einzelfall anschauen und einfach zulassen, das wahrzunehmen, was wir sehen. Ich will aber zu Ihrer Überleitung nochmal zurückkommen. Das ist sicher so, dass Kinderschutz manchmal auch sehr stark belastend ist. Mir ist es nämlich ein wichtiger Punkt, weil viele Kolleginnen und Kollegen diese Fälle mit nach Hause nehmen. Deshalb machen wir auch in der medizinischen Kinderschutz-Hotline dieses kollegiale Beratungsangebot, weil es einfach manchmal auch gut ist, so einen Fall, den ich mit nach Hause genommen habe, nochmal für mich zu sortieren und zu gucken, selbst wenn ich alles richtig gemacht habe und mich eigentlich sicher fühle, das Ganze irgendwie abschließen zu können und einordnen zu können. Ich habe mal mit einer Kollegin, der Frau Professorin Kavemann, die sehr, sehr früh das Thema sexueller Missbrauch in Deutschland angesprochen hat, überlegt, warum wir zwei Veteranen immer noch bei diesen Kinderschutzthemen mit an Bord sind. Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass wir sehr viel zu dem Bereich auch geforscht haben. Also, dass wir immer neben der klinischen Arbeit oder der beratenden Arbeit auch in eine distanzierte Position gehen konnten und irgendwelche Dinge erforschen konnten und das wieder rückmelden konnten ins Feld, sodass man quasi eine Balance hat. Und ich denke schon, man sollte zum Beispiel nicht Kinderschutz als einziges Arbeitsgebiet machen. Ja, weil die Gefahr, da in den Burnout zu rutschen und wirklich zu wenig Unterstützung zu bekommen. Kinderschutz muss man im Team machen. Kinderschutz bedarf einer vernünftigen Supervision. Ja, wir haben so viel, was man gerade, wenn man jung ist und frisch im Beruf ist, da mit nach Hause nimmt. Ja, oft ist es ja in der Situation, wo man selber eigene Kinder im ähnlichen Alter hat und sich dann vorstellt, was bedeutet das für so ein Kind? Ja, das kann einen schon mal schlecht schlafen lassen. Und ich glaube, dieses Achten auf die eigenen Bedürfnisse und so einen gewissen Selbstschutz zu wissen, jetzt wird's mir zu viel und auch das dosieren zu können, das ist was ganz Zentrales, um durchhalten zu können. Kinderschutz ist kein Sprint, wo man mal ein halbes Jahr ganz toll arbeitet, sondern das ist was für die Langstrecke, ja. Das ist eigentlich mehr als ein Marathon. Und um den durchzuhalten, muss man die Kräfte wirklich dosieren und braucht es Selbstpflege. Es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen ausgewichen bin, aber ich fand diesen Punkt, den Sie angesprochen haben, zentral wichtig. Weil das ist für uns teilweise so entsetzlich, was wir sehen, dass wir uns unter unglaublichen Druck setzen, auch Erfolgsdruck, ja. Und damit muss man auch umgehen können, dass man manchmal halt auch scheitert oder Dinge nicht so laufen, wie man sich's vorstellt. Ja? Und da braucht es dann manchmal auch ein Gespräch und Unterstützung.
Sie haben jetzt schon zweimal die Hotline angesprochen. Können Sie uns die vorstellen? Wann soll man die wählen und für wen ist das?
Ja, also die medizinische Kinderschutz-Hotline ist ein Angebot, was finanziert wird vom Bundesfamilienministerium, weil es ja zuständig ist für die Zusammenarbeit der Professionen im Kinderschutz. Und das ist rund um die Uhr für alle Angehörigen der Heilberufe und auch der Heilhilfsberufe, auch für Krankenpflege und so weiter, Ergotherapeuten, erreichbar. Also 7 Tage die Woche, 24 Stunden lang. Und anrufen sollte man immer, wenn man quasi einen Fall hat, wo man den Verdacht hat, das ist ein Kinderschutzfall, und nochmal quasi durchkonjugieren will, was habe ich gesehen, woran habe ich vielleicht differenzialdiagnostisch nicht gedacht. Also die ganzen beratenden Kolleginnen und Kollegen sind Ärztinnen aus den Berufsgruppen Pädiatrie, also Kinder- und Jugendheilkunde, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie. Wir haben einen psychologischen Psychotherapeuten dabei für diese Fragen im Hintergrundsdienst. Und wir haben Rechtsmedizinerinnen mit an Bord. Und es gibt einen Vordergrundsdienst wie in der Klinik und einen Hintergrundsdienst, sodass immer fachärztlich noch jemand im Hintergrund ist, bei schwierigen Fragen zu beraten. Mittlerweile haben wir auch rechtliche Expertise mit an Bord und eine Sozialarbeitende mit an Bord, weil wir auch Beratung machen für Jugendämter und Familiengerichte, wenn sie medizinische Befunde nicht verstehen, weil wir oft uns auch so äußern, selbst wenn wir Gutachten machen, dass sie eigentlich für Laien nicht verständlich sind und die Kommunikation im Kinderschutz eigentlich so zentral ist. Deshalb sage ich manchmal, die zentrale Funktion der Hotline ist A, das Gespräch, damit man sich nochmal sortieren kann. Dann Planung, was kann ich jetzt als nächstes tun? Und ganz häufig ist es Übersetzungsarbeit, also Medizin, Jugendhilfe, Jugendhilfe, Medizin. Was meinen die damit? Was sind deren Handlungsmöglichkeiten? So ähnlich, wie Sie es vorhin auch schon direkt zum Fall gefragt haben. Ja, das ist der Alltag der Beratungsarbeit in der Hotline.
Gibt es Leitlinien oder offizielle Empfehlungen zum Thema Kinderschutz? Wie soll man vorgehen, die wir für unsere Hörerinnen und Hörer hier verlinken können und die sich jemand, der sich mehr mit dem Thema beschäftigt, zu Gemüte führen sollte?
Unbedingt. Also eine der großen Errungenschaften ist wirklich diese S3-Leitlinie Kinderschutz. Es ist die AWMF-Leitlinie, die die meisten Fachgesellschaften und Organisationen beteiligt hat, weil man sich bemüht hat, eben nicht nur die medizinischen Fachgesellschaften, sondern auch wirklich die Jugendhilfe mit freien Trägern der Jugendhilfe, mit der öffentlichen Jugendhilfe ganz breit zu beteiligen. Und diese Leitlinie bringt Definitionen, bringt Differentialdiagnostik für relativ viele Fallkonstellationen. Die ist, glaube ich, extrem wertvoll. Was wir jetzt quasi neu bräuchten, ist, das Ganze auf das ICD-11-Niveau zu bringen, weil wir ja im Moment einen Umstieg in der Diagnostik haben. Also das muss bearbeitet werden. Und es hat sich durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, was noch zu Ende der letzten Legislatur beschlossen wurde, einiges auch noch mal in der Zusammenarbeit zwischen den Professionen verändert. Solche Dinge müssten ergänzt werden. Und das ist halt, ich habe bei vielen Leitlinien mitgemacht in meinem beruflichen Leben. Es ist immer eine riesige Arbeit, bis man so ein Ding fertig hat. Dann ist man froh, der Praxis auch diese Orientierung an die Hand gegeben zu haben. Und eigentlich müsste man dann schon wieder anfangen, an der nächsten Leitlinie zu arbeiten. Was ganz wichtig war in dem Bereich, ist, dass das Bundesgesundheitsministerium nach langem Hin und Her und vielen Bitten diese Leitlinie mitfinanziert hat. Weil der Kinderschutz, das ist leider was, was ich auch in meinem Leben habe lernen müssen, ist kein Feld, wo jetzt Industrie oder irgendjemand anderes Interessen hat. Und da wir uns im Gegensatz zu UK ja darauf verlassen, dass die Fachgesellschaften selber ihre Leitlinien machen, ja, muss man sich ja auch überlegen, wo kommt das Geld der Fachgesellschaften her? Oft über Kongresseinnahmen und so weiter. Und da hat man wieder die Verlinkung zur Industrie, die vielleicht nicht wirklich immer gut ist, wenn man Interessenskonflikte vermeiden will. In Großbritannien sind die Leute, die an Leitlinien arbeiten, bei den NICE Guidelines, müssen mehrere Jahre keine Interessenskonflikte mehr mit der Industrie haben und machen das eigentlich objektiv als Service. Das kostet natürlich Geld. Das haben wir hier in Deutschland nicht. Und deshalb war es ein riesiger Kampf, die Bundesregierung zu überzeugen, dass wenigstens für diesen Bereich es einfach ganz wichtig ist, dass der Staat auch mit Geld in das System hineingibt, dass wir solche Leitlinien haben. Und deshalb bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass wir die haben.
Sie sagen, wir haben das Geld nicht. Ich würde als persönlichen Kommentar mal sagen, man nimmt sich das Geld nicht. Also das Geld wäre ja wahrscheinlich da, wenn das bewusst eingesetzt werden sollte. Sie haben eben die Hotline genannt, die AWMF-Leitlinie. Das und alles, was Sie vorher und auch nachher noch nennen werden, werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, damit unsere Hörerinnen und Hörer darauf auch nach dem Hören noch zugreifen können.
Wir haben die Situation jetzt festgestellt. Wir haben den hochgradigen Verdacht auf das Vorliegen von Vernachlässigung. Wenn Sie jetzt der betreuende, ambulant tätige Kinderarzt sind, ergreifen Sie von dort schon aktiv selbst Initiative und nehmen Kontakt auf zum Jugendamt oder zu einer anderen Familienhilfsstelle? Oder würden Sie dieses Kind, genau dieses eben skizzierte 4 Jahre alte Kind, eher einweisen in eine Klinik, um dann die Diagnostik von dort aus möglicherweise zu vervollständigen und die nötigen Maßnahmen zu ergreifen? Was mache ich in der Situation?
Ich denke, die Einweisung in die Klinik ist eine gute Alternative, wenn man wirklich akut was zu behandeln hat, wenn man eine Indikation hat. Aber in dem Fall sind eigentlich die Fakten auf dem Tisch und es braucht eigentlich keine stationäre Behandlung und schon gar keine Trennung von den Eltern, auch jetzt gerade unter Corona-Bedingungen, fände ich das eher hier indiskutabel. Was ich empfehlen würde, ist zu versuchen, die Mutter zu überzeugen. Und häufig gelingt einem das, dass man im Beisein der Mutter das Jugendamt anrufen darf. Ja, damit habe ich auch alle Fragen der Schweigepflichtsentbindung geklärt, weil die Mutter dabei ist, ich die Einwilligung habe und ich eine Fallübergabe machen kann, die dann auch wirklich kontingent ist. Also wo ich weiß, da und da wird dann der Hausbesuch erfolgen oder da und da ist der nächste Termin, weil das ist die Gesetzesänderung, die ich jetzt gerade angesprochen habe. Jetzt darf die Jugendhilfe, wenn wir solche Meldungen machen, uns auch berichten, wie es weitergegangen ist. Und das ist nämlich ganz zentral, weil wir ja oft Dinge anstoßen und dann hören wir nichts mehr von den Fällen und können da nicht wissen, ob was passiert ist zum Wohle des Kindes oder nicht. Und wir wollen dieses Kind ja nicht aus dem Blick verlieren. Wenn die Mutter sagt, nein, ich gehe jetzt mit meinem Kind und so weiter, kann ich sie eigentlich nicht aufhalten. Ja, so stark ist die Gefährdung nicht, aber dann habe ich das Recht, wie ich es vorhin beschrieben habe, die Jugendhilfe direkt zu informieren. Wichtig ist immer, dass man das dokumentiert, weil wir brauchen ja eine Güterabwägung, auf der einen Seite Schweigepflicht und was motiviert mich jetzt hier in diesem Fall quasi die gewichtigen Anhaltspunkte, was sind diese Anhaltspunkte, warum wende ich mich an die Jugendhilfe? Und wenn wir das machen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Haben Sie zum Abschluss dieses Falls vielleicht noch ein paar persönliche Tipps und Tricks oder Kniffe? An welchen Stellen sozusagen könnte man stolpern und auf was müsste man achten?
Naja, das Erste ist im Prinzip, wenn ich mich jetzt reinversetze in die Kollegen, die in der Praxis Pädiatrie machen, der zeitliche Druck. Mhm. Ja, reden kostet immer Zeit, telefonieren kostet Zeit. Insofern ist der erste Tipp, in Friedenszeiten sich mal diese ganzen Telefonnummern aufzuschreiben. Wo erreiche ich bei mir in der Umgebung das zuständige Jugendamt? Wenn ich anfange zu suchen, während ich eigentlich versuche, ein emotional schwieriges Gespräch zu führen, ja, dann habe ich es eigentlich schon verloren. Und dann versuche ich das nachher irgendwann zu machen, dann sind die weg und dann habe ich die Chance verpasst, jetzt eine direkte Übergabe zu machen. Also Kinderschutz ist wie vieles in der Medizin auch eine Frage der Vorbereitung und man sollte sich irgendwo eine Tischunterlage machen, wo man quasi seine direkten Vernetzungspartner sich mal rausgesucht hat, sodass ich weiß, wo rufe ich an, auch die nächste Rechtsmedizin, die Kinderschutz-Hotline gehört da drauf. Wir haben ja auch einen Online-Kurs zum Kinderschutz und da ist zum Beispiel so ein Bastelbogen drin, wie ich meine Vernetzung mir selber aufstelle. Und ich glaube, in der Kombination der Einzelfallberatung durch die Hotline, einem Kurs, wo man sich Grundsatzwissen erwerben kann und einer Leitlinie, die einem im differenzialdiagnostischen Fall auch Orientierung gibt, kann man mit diesen Fällen sehr gut umgehen.
Mein Lieblingsfehler.
Wir möchten die Fehlerkultur in deutschen Kliniken und in der Medizin verbessern. Dazu fragen wir unsere Gäste, ob sie uns einen Lieblingsfehler mitbringen, an dem sie selber viel gelernt haben und an dem unsere Hörerinnen und Hörer viel lernen können, damit sie ihn nicht selber machen müssen. Was ist Ihr Lieblingsfehler, den Sie uns heute mitgebracht haben?
Mein Lieblingsfehler als Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut ist der Honeymoon am Anfang und die Ehre, die ein Kind einem gibt, wenn es sich einem anvertraut, und das, was daraus resultiert, nämlich dass man oft denkt, ja, wie konnte der Kindergarten, wie kann diese doofe Schule mit diesem Kind nicht klarkommen? Das ist doch so nett. Wir haben ganz häufig eigentlich Fehleinschätzungen, weil in einem Kontakt man nicht das ganze Bild sieht und viele Probleme im Sozialverhalten eben nur in der Interaktion mit anderen deutlich werden. Wichtig ist auch diese Beziehungsaufnahme von Kindern. Im Kinderschutz zum Beispiel der Lieblingsfehler, den hasse ich eigentlich, diesen Fehler, wenn er bei uns im Personal passiert ist. Die Kinder vertrauen sich ja nicht mir als Klinikdirektor an, da bin ich viel zu weit weg, sondern die reden zum Beispiel mit der Nachtwache. Und am häufigsten wird das Gespräch eröffnet mit: Du, ich sag dir jetzt mal was, aber du darfst mit niemand drüber reden. Ja, und dann merkt man, das ist ein ganz wichtiger Moment und man will das Kind ja auch unterstützen und sagt, ja, das verspreche ich dir. Ab da bin ich eigentlich verloren, weil ich dem Kind was versprochen habe, was ich nicht einhalten kann. Weil natürlich muss ich, um dann Schutz herzustellen, in der Teambesprechung das ansprechen. Vielleicht muss ich sogar die Jugendhilfe mit einbeziehen, also habe ich das Kind schon wieder verraten. Also dieser Lieblingsfehler oder der Fehler, wo wir immer wieder drüber reden müssen, ist, wir können Kinder keine unrealistischen Versprechungen machen und wir müssen denen in solchen Gesprächen auch sagen, du, manchmal sind Sachen so schwierig, das kann ich nicht allein lösen. Und wenn du mir sagst, ich darf das niemand sagen, dann kann ich so jetzt nicht hören. Weil über bestimmte Dinge muss ich sprechen. Dann kann ich dem Kind erläutern, worum es geht. Und ich habe es noch nie erlebt, dass die Kinder da nicht darüber sprechen. Ja, aber da müssen wir wirklich sehr, sehr klar sein. Wir haben Kinder, über deren Rechte zigfach hinweggegangen wurde. Und deshalb müssen wir an dem Punkt ganz klar sein und dürfen diesen Fehler, nur weil es uns schmeichelt, nicht machen.
Yo und No. Daumen hoch, Daumen runter.
Also Daumen hoch würde ich jetzt der neuen Bundesregierung sagen, weil sie quasi kindersensibel sein will, gerade auch in Kinderschutzfragen. Das steht im Koalitionsvertrag. Und zuerst mit allem Vertrauen, dass alles nur besser werden kann, würde ich mal sagen, es ist toll, dass viele Dinge im Koalitionsvertrag erwähnt sind und dass zum Beispiel der unabhängige Beauftragte sexueller Missbrauch verstetigt werden soll und so weiter. Das wäre Yo. No wäre heute und in den letzten Tagen eine Debatte, die mich wahnsinnig nervt, das Ausspielen von Hygiene oder Infektionsschutz und Kinderschutz oder psychische Gesundheit von Kindern. Das sind doch keine zwei Gegenteile, sondern Kinder brauchen Infektionsschutz und Kinder brauchen auch einen Blick auf ihr psychisches Wohlbefinden. Ja? Und ich glaube, das müssen wir immer wieder vermitteln, auch dass wir uns als Arztgruppen nicht auseinander dividieren lassen. Jeder hat seinen Virologen, jeder hat seinen Psycho. Und dann werden quasi hier Argumente ausgetauscht. Also mein No ist, hier müssen wir quasi das Ganze zusammen sehen.
Absolut wichtig. Man hat so ein bisschen den Eindruck, als würde man sich selbst Beine stellen oder die Arbeit irgendwie erschweren, selbstständig. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen Missverständnisse oder häufige Irrtümer oder fehlende Herangehensweisen beim Thema Kinderschutz? Was haben Sie jetzt im Laufe Ihrer Zeit wahrgenommen? Oder was hat sich herauskristallisiert?
Also, das ist, glaube ich, ein Grundproblem in der medizinischen Diagnostik. Gibt es auch einiges an Forschung dazu, dass wir uns unser diagnostisches Urteil oder Vorurteil eigentlich in den ersten 5 Minuten eines Kontaktes bilden und die restliche Zeit nur nutzen, quasi unsere Vermutung zu bestätigen. Und gerade im Kinderschutz ist das fatal, Und manches kann aussehen wie eine Misshandlung und hat eine andere Ursache. Oder ich kann einen Vater unglaublich unsympathisch finden und denken, deshalb ist er der Missbrauchstäter. Es war aber jemand ganz anderes. Also die Vorurteilsbindung passiert extrem schnell am Anfang des diagnostischen Kontakts. Und es gehört eigentlich viel Professionalität, Supervision, vielleicht auch ein kollegiales Gespräch an der Hotline dazu, dass man das immer wieder sortiert und dass man immer auch zurückgeht und sagt, differenzialdiagnostisch, was könnte es noch sein? Ja? Und dass man nicht suggestiv fragt, sondern unvoreingenommen quasi in Gespräche geht und Kinder zum Reden bringt.
Ich freue mich immer tierisch darüber, wenn wir junge Kolleginnen und Kollegen haben, die das Thema Kinderschutz total ambitioniert angehen. Manchmal haben wir ein bisschen den Eindruck, als müsste man sie so ein bisschen bremsen, insofern, als dass unser Job ja nicht ist, herauszufinden, wer jetzt der Täter war oder einen Schuldigen zu finden oder Detektiv zu spielen, sondern einfach den Fall so gut es geht zu dokumentieren und zuzusehen, dass jetzt nach dem möglicherweise stationären Aufenthalt das Kind in geschützter Umgebung ist. Was haben Sie da für Tipps? Also, wenn man jetzt anfängt, als junger Assistenzarzt sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wie fällt das leichter?
Das fällt leichter, wenn man sich eigentlich mit dem Konzept Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung auseinandersetzt. Weil Sie haben gerade gesagt, dieser strafrechtliche Blick, wer war's, der ist wichtig für das Strafrecht. Aber der ist eigentlich für unsere Arbeit, wo es um die Entwicklungsförderung von Kindern geht, zum Teil fast schon irrelevant. Zuerst geht es mal darum, dass ich sehen muss, wie geht es dem Kind jetzt und was droht dem Kind in der weiteren Entwicklung. Und was weiß ich dazu fachlich, wenn ich ein Kind sehe, wie in unserem Beispielfall, wo quasi das Gebiss schon verfault ist, wo die Sprachentwicklung um 2 Jahre zurück ist und so weiter, dann kann ich jetzt schon ziemlich sicher sagen, wie die weitere Entwicklung von dem Kind gehen wird, wenn man nicht massiv interveniert. Und das ist genau das Thema des Kinderschutzes. Wir müssen als Ärzte umschalten von der Diagnose und versuchen, jemanden festzunageln, der war das, der das gemacht hat, hin zur Prognose. Was passiert, wenn ich jetzt hier keine Hilfen mache, wenn ich hier keine Therapien mache, wenn ich keine Logopädie mache und so weiter? Und welche Therapien und Hilfen und Unterstützung brauche ich, um dieses drohende Leid abzuwenden. Und dann sind wir eben nicht kleine Detektive und spielen nicht Krimi und sind frustriert, dass wir den Täter nicht festnageln können, sondern dann sind wir eigentlich in dem Bereich, wo wir angesiedelt sind, nämlich in der Kurative, im Helfen, in der positiven Medizin, wo wir Entwicklung fördern.
Was sind 3 typische Fehler in Bezug auf Kinderschutz, die Sie gerne vermieden werden sollen? Oder ganz konkret nach dem Hören dieses Podcasts, was macht man danach nicht mehr falsch, was man vorher vielleicht falsch gemacht hat?
Blaming the parents, also die den Eltern Vorwürfe machen, das würde ich mir wünschen, dass das so nicht mehr vorkommt, nicht moralisieren, sondern versuchen, sehr objektiv zu beschreiben und gerade bei diesen Eltern darum buhlen, dass sie sich auf Hilfen einlassen. Das wäre der erste Fehler. Der zweite Fehler, habe ich schon angesprochen, sage ich gern noch einmal, Kindern unrealistische Versprechungen zu geben. Kinderschutz ist meistens interdisziplinär und man kann nicht Anvertrautes prinzipiell für sich behalten, sonst wird man zum Mitwisser und ist dann auch wirklich gelähmt. Wenn wir erwachsene Betroffene hören, dann sagen sie, ich habe 7 Personen, 8 Personen mich anvertrauen müssen und passiert ist nichts. Und das passiert genau bei diesem, ich sag dir mal was, aber du darfst mit niemand drüber reden. Also solche unrealistischen Versprechen nicht geben. Und tja, den dritten Fehler im Kinderschutz ist quasi zu früh davon überzeugt zu sein, da hat sexueller Missbrauch stattgefunden, da hat irgendwas. Immer wieder nochmal differenzialdiagnostisch überlegen, könnte es nicht auch was anderes sein?
Es gibt von der DGKIM, von der Deutschen Gesellschaft für Kinderschutz in der Medizin, das Zertifikat Kinderschutzmediziner. Für wen könnte das interessant sein? Wer sollte das versuchen zu erstreben, anzustreben?
Also ich denke, jede junge Assistentin, jeder junge Assistent in der Pädiatrie, alle unsere Mitarbeitenden bei der medizinischen Kinderschutzhotline haben das Zertifikat gemacht. Und das gibt einem einfach eine gute Grundausstattung für den Beruf. Und ich finde es bis heute eigentlich ein Skandal, dass wir es im Medizinstudium nicht schaffen, was so Häufiges in der Lehre zu vermitteln. Ja, wir diskutieren im Moment auch über deutsche Zentren für Gesundheitsforschung. Da wird es auch eines für Kinder- und Jugendgesundheit geben. So ein Alltagsthema wie Kinderschutz ist kein zentrales Thema. Es betrifft aber eine riesige Zahl von Kindern. Also die Epidemiologie ist eine ganz andere als bei seltenen Erkrankungen. Die ganze Forschung, das ganze Forschungsgeld geht aber in den Bereich genetisch zu verstehen, was da und dort ist und so weiter. Ja? Also ich denke schon, dass das wirklich ganz zentral ist. Was häufig ist, ist häufig, das wissen wir ja in der Medizin. Und Kindesmisshandlung, Vernachlässigung, Missbrauch ist häufig. Wenn Sie erwachsene Deutsche fragen, dann sagen ungefähr ein Drittel der befragten Personen, dass sie in der Kindheit mindestens eine mittelschwere Vernachlässigungs- oder Misshandlungsform erlebt haben. Ja, das sind die Dunkelfeldzahlen. Und die sind weltweit ziemlich vergleichbar. Von Stoltenberg gibt es eine Meta-Analyse. Also das ist eine riesige Dimension. Und da muss man in der Praxis dafür gerüstet sein. Und da ist das Zertifikat eine gute Ausgangsbedingung.
Dafür kriegt man von uns auch einen Daumen hoch und ein Yo. Jetzt gibt's kurze Fragen und kurze Antworten.
Und jetzt Rapid Fire. Die Schnellfragerunde.
Herr Professor Fegert, wie können Sie unseren Hörern das Thema Kinderschutz noch schmackhafter machen, als Sie es ohnehin bislang schon getan haben?
Naja, das weiß ich nicht. Das müssen die Hörer sagen. Sie müssen jetzt hoffentlich Lust haben, nachdem Sie das gehört haben, sich da zu qualifizieren. Zentrales Argument: Es ist einfach häufig und deshalb muss man in der Praxis sich damit auskennen.
Was könnte besser laufen?
Na, besser laufen könnte schon die Ausbildung. Von Anfang an müssten wir das in die Medizin sehr viel stärker integrieren.
Was muss jeder Kinderarzt, jede Kinderärztin zum Thema Kinderschutz einfach drauf haben?
Die gesetzlichen Grundlagen. Also nicht mit der Schweigepflicht zu hadern, sondern das, was ich jetzt versucht habe, mehrmals zu erzählen, einfach zu wissen, dass man Handlungsspielräume hat.
Wann wird man als Kinderschützer nervös?
Ach, eigentlich ständig. Anna Freud hat mal gesagt, Kinderschutz ist das Problem zwischen zu viel zu früh gemacht zu haben oder zu spät zu wenig. Und das richtige Maß zu finden ist schwierig und deshalb wird man da immer nervös, in jedem Fall.
Was könnte die nächste große Errungenschaft in diesem Feld sein?
Die nächste große Errungenschaft, und da müssen wir die Politik jetzt festnageln, ist, wir brauchen ein regelmäßiges Monitoring zur Häufigkeit von frühen Kindheitsbelastungen. Das schreibt auch die Weltgemeinschaft vor, wir machen es nur in Deutschland nicht. Wir brauchen Zahlen, sonst wissen wir gar nicht, ob Prävention was hilft und ob wir hier besser werden oder zum Beispiel durch Missbrauch, durch die digitalen Medien und so weiter sich alles verschlimmert. Wir brauchen einfach eine Zahlenbasis.
Wir sind gerne als Podcast ein großer Hammer, um das Ganze festzunageln. Welche ist Ihre biomedizinische Lieblingsstudie und warum?
Das biomedizinisch würde ich jetzt mal als Einschränkung wegnehmen, weil ich einen Soziologen nennen will. Herr Finkelhor hat sehr früh Häufigkeiten im Dunkelfeld erfragt und hat damit überhaupt mal den Blick darauf gelenkt, wie viele Personen in ihrer Biografie solche Belastungen haben. Und er prägt bis heute dieses Forschungsfeld. Gewalt, auch interpersonelle Gewalt, Gewalt, Paargewalt, sind alles seine Themen. Und er hat das Feld wirklich absolut geprägt.
Kommen wir zum Schluss.
Die Take-Home-Message.
Auf den Punkt gebracht und knapp. Was müssen wir mitnehmen aus diesem Gespräch?
Es gibt einen Paragraph 4 KKG, der Ärzten eine Befugnis gibt, wenn es gewichtige Anhaltspunkte gibt, sich an das Jugendamt zu wenden. Das ist kein Bruch der Schweigepflicht. Nicht zu schnell handeln, Eltern nicht herabsetzen, nicht lächerlich machen, keine Vorwürfe machen, sondern es geht ganz klar darum, mit Eltern zu versuchen, einen Weg zu finden. Wenn das aber scheitert, dann das dokumentieren und dann sich Hilfe holen. Denn Kinderschutz funktioniert nur im Netz.
Das ist doch schön auf den Punkt. Ich habe mir noch gemerkt, als Tool das Objektivieren, um sozusagen Eltern einfach noch zu zeigen, das und das ist jetzt hier unser Problem und es sozusagen loszulösen von seinem Gefühl und hin zu was Objektiven, das fand ich sehr nützlich. Super. Zum Schluss haben wir noch drei Abschlussfragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Georgia.
Wenn Sie mit einer Zeitmaschine an den Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn zurückreisen könnten, was würden Sie sich eigentlich selbst raten?
Ach, da mir das immer Spaß gemacht hat, eigentlich nichts anderes zu machen. Gerade diese Kombination aus Forschung, Projekte, der fachpolitische Arbeit und immer die klinische Arbeit. Also ich finde, wir haben in der Medizin als Hochschullehrer auch den großen Vorteil, dass wir noch mit dem wirklichen Leben zu tun haben, während in anderen Berufen man dann nur noch über irgendwas redet oder forscht. Und das ist schon toll, diese Mischung. Auch wenn es eine permanente Überforderung ist.
Gibt es Wissensressourcen, Websites, Apps, Literatur, die Sie empfehlen möchten? Sie hatten einen Online-Kinderschutzkurs zum Beispiel erwähnt.
Genau, den haben wir für das Bundesministerium für Gesundheit etabliert und der gibt einen relativ guten Überblick über die einzelnen Misshandlungsformen. Wir haben von der medizinischen Kinderschutzhotline, das kann man auf der Homepage auch finden, Kitteltaschenkarten. Die sind extrem begehrt, die haben wir noch gar nicht beworben, haben aber zigtausende davon schon verteilt, wo man so einfach Stichworte hat zu Vernachlässigung, zu sexuellem Missbrauch, zu emotionaler Misshandlung. Die kann man sich anfordern. Und natürlich ist die Kinderschutz-Hotline auch ein Fortbildungsinstrument. Also man braucht nicht nur nachschlagen, wenn es jetzt der akute Fall ist. Man kann auch anhand quasi so einer Leitlinie sich einfach mal das Thema erarbeiten.
Wie können wir ganz konkret die medizinische Versorgung im Hinblick auf Kinderschutz von Kindern verbessern? Was sollte sich vor allen Dingen Ihrer Meinung nach ändern?
Naja, wir müssen in den Krankenhäusern und in den Praxen Kompetenzorte für Kinderschutz werden. Das muss was sein, für das man stolz ist. Das muss auch was sein, für das man Geld bekommt. Bis vor ein paar Jahren, bis 2013, glaube ich, war es ja sogar verboten, diese Fälle zu dokumentieren in den Krankenhausdokumentationssystemen. Ja? Wir müssen wegkommen von dieser Kultur, da nicht richtig drüber zu reden. Das muss eine Leistung sein und die muss auch bepreist sein. Und dann denke ich, werden wir auch in der Zusammenarbeit mit anderen Professionen hier noch viel verbessern können.
Das sehen wir genauso und da sind wir gerne Megafon, um diese Nachricht nach draußen zu tragen. Wir bedanken uns sehr bei Ihnen, Herr Professor Fegert, für Ihre Expertise, derer wir Sie berauben dürften, und bei unseren Hörerinnen und Hörern. Vieles, was heute erwähnt wurde, findet ihr und finden Sie in den Shownotes. Außerdem bekommen wir wirklich viele, viele, mehrere, mehrmals täglich E-Mails und Zuschriften über Twitter und so weiter. Wir freuen uns sehr und beherzigen alles und wir beantworten auch alles. Wir freuen uns auf Feedback-Mails, Themenwünsche, was können wir besser machen an podcast@gpge.eu.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt es weiter. Bewertet uns auf Apple Music, auf Google, empfiehlt uns gerne Kolleginnen und Freunden und so weiter, sodass auch andere die Chance haben, uns den Podcast kennenzulernen. Das ist nur der Anfang. Wir freuen uns darüber, wenn ihr uns auf Twitter und in den sozialen Medien folgt und auch dieses Forum nutzt, um euch direkt miteinander auszutauschen und klinisch zu diskutieren.
Helfen Sie mit, die Fehlerkommunikation zu verbessern und die Kultur, wie wir mit Fehlern umgehen in der Medizin. Nutzt den Hashtag #MeinLieblingsFehler und teilt eigene oder erlebte Fehler und was wir daraus lernen können.
In 2 Wochen bereits gibt es schon die nächste Folge. Für heute bedanken wir uns ganz, ganz herzlich an Sie, Herr Professor Fegert, für Ihre Zeit und Ihre ganzen Einblicke, die wir genießen durften. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Lieber Dankai, auch dir. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Das waren die Expertise-Piraten. Kindermedizin zum Hören. Der offizielle Podcast der Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung. Am Mikrofon Georgia Ortner und Kai Hensel. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Für die Inhalte dieses Podcasts sind ausschließlich unsere Moderatoren und Gäste verantwortlich. Sie unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches. Änderungen sind vorbehalten.